Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Diesen Monat setzen wir eigentlich das Thema fort, was wir letzten Monat angefangen haben, nämlich Stilkurse und die dazugehörigen Klausuren. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo.
Und ja, erstmal nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir letzten Monat besprochen haben. Da ging es ja generell den Sinn und Unsinn von Stilkursen. Also was heißt ein Stilkurs? Ein Stilkurs ist ein Kurs, in dem man lernt, Deutsch ins Lateinische zu übersetzen. Und in der Regel schließen diese Kurse mit Klausuren ab. Und die haben in der Regel eine relativ hohe Durchfallquote und werden von ziemlich vielen Studierenden gefürchtet, diese Klausuren.
Genau. Und an und für sich, also zu dem Schluss sind wir dann letztes Mal gekommen, wobei ich glaube, die Meinung hatten wir auch schon davor, ist es ja nichts grundsätzlich Schlechtes, ins Lateinische zu übersetzen, und es ist auch nichts Schlechtes, lateinische Sätze zu bilden, aus unterschiedlichen Gründen. Aber, und das war dann unser Hauptthema beim letzten Mal und wird es auch diesmal sein, das System, das dahinter steht, ist aktuell halt nicht besonders gut und setzt eben sehr stark auf Abprüfbarkeit, es setzt sehr stark auf Auswendiglernen, es setzt sehr stark auf Überforderung mit großen Mengen an Tabellen, Textflächen. Und es ist auch, war dann auch ein Thema, nicht besonders transparent. Also die Frage, was ist ein Fehler, welcher Fehler zählt wie viel, wie sind Fehler irgendwie verkettet zu bewerten und so weiter, sind immer wieder schwierig. Und das, was halt vor allem untergeht, in dieser Art und Weise den Stoff zu unterrichten, ist die Frage nach der sprachlichen Nuance. Also das war für uns beide ein großer Punkt, dass man einfach sehr oft Varianten präsentiert bekommt, um einen deutschen Ausdruck ins Lateinische zu transportieren. Und relevant ist aber dann nur, ist es im Lateinischen richtig gemacht, also mit der richtigen Konstruktion, Stichwort jubere und imperare, oder ist es eben nicht mit der richtigen Konstruktion, aber es ist auch nicht wirklich Zeit dafür, dann zu besprechen, was dann im Lateinischen eigentlich der Unterschied ist.
Genau.
Und ja, so tragen diese Kurse sehr stark zu einem permanenten Leistungsdruck, vor allem in den frühen Studienjahren bei. Und das ist natürlich generell ein Problem, seitdem der Bologna-Prozess greift, aber speziell für unser Fach ist es bei diesen Kursen eben besonders der Fall.
Genau. Und wir haben ja in der letzten Folge eben rekapituliert, wie das bei uns war im Studium. Und in dieser Folge wollen wir jetzt ein bisschen darüber reden, wie das war, als wir es unterrichtet haben, also von der anderen Seite quasi. Und dann haben wir noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, was man denn so grundsätzlich vielleicht an diesem blöden System noch ändern könnte, wenn man könnte.
Ja, und bevor wir jetzt einsteigen in dieses Thema, hier wie immer der Aufruf, wenn euch das gefällt, was oder wie wir es besprechen, dann abonniert diesen Podcast gerne, bewertet ihn, rezensiert ihn, empfehlt ihn weiter oder, ganz neu, unterstützt ihn monatlich, wenn ihr möchtet, auf Steady. Dort könnt ihr uns dann mit 3 € monatlich unterstützen. Oder wenn ihr lieber eine Einmalzahlung machen möchtet, dann haben wir euch auch unseren PayPal-Link hinterlegt. Und auch hier, wir haben es in unserer letzten Deep Dive-Folge auch schon angekündigt, sagen es hier aber nochmal, es wird nichts von dem, was wir machen, hinter irgendeiner Paywall verschwinden. Also wir werden weiterhin alle unsere Reihen, wenn man so will, also den Podcast mit den wechselnden Themen und die Deep Dives, werden weiterhin euch allen zugutekommen. Aber das haben wir uns schon überlegt, wenn dieser Podcast an den Punkt kommt, wo er sich aufgrund eurer Unterstützung sozusagen selbst trägt. Namentlich ist das dann der Fall, wenn im Jahr 800 € ungefähr herumkommen, ziemlich genau. Mhm. Dann können wir alle Kosten, die wir haben, für Webhosting, für die Bereitstellung des Podcasts, unserer Website und sonstige Sachen, könnten wir dann damit decken und müssten nicht mehr draufzahlen. Und das wäre natürlich sehr schön. Und als Dankeschön würden wir dann das Thema bearbeiten, das mit Abstand am meisten gewünscht wird. Und das sind die Metamorphosen von Ovid.
Genau. Dann gibt es endlich diese Folge zu den Metamorphosen, die dann aber auch für alle frei zugänglich sein wird, weil
na klar,
wir so können uns nicht im Podcast ständig über Gatekeeping aufregen und es dann selber machen. Also deswegen keine Paywall, aber wer möchte, kann uns gerne unterstützen. Und vielen Dank an die, die das bereits getan haben.
Genau, vielen Dank.
Gut, bevor wir jetzt nochmal durchgehen, wie das war, als wir diese Kurse dann selber unterrichten mussten, wollten, sollten, nochmal ein grundsätzlicher Disclaimer, den haben wir in der letzten Folge auch schon einmal gegeben, aber hier nochmal. Dieses System von Subolagna und Noten und auch generell, wie diese Stilkurse gehandhabt werden, das ist halt wie das System ist, so. Das ist auch nicht nur das, was wir im Studium erlebt haben, sondern das, was viele Gesprächen nachzuurteilen so erleben oder so ähnlich. Und dieses System, das haben wir jetzt, glaube ich, auch oft genug gesagt, finden wir nicht gut. Das ist aber, und das ist uns wichtig zu sagen, kein direkter Vorwurf an die Lehrkräfte, bei denen wir diese Kurse belegt haben oder diese Klausuren geschrieben haben, sondern der Vorwurf ist an das Gesamtkonstrukt.
Genau.
Und als es dann aber eben an uns war, zu unterrichten, haben wir natürlich trotzdem versucht, also wir konnten das System natürlich auch nicht ändern in unseren einzelnen Kursen, aber wir haben natürlich versucht, das Beste draus zu machen. Mhm. Also nochmal zum Hintergrund bei mir. Ich fange mal an, weil ich die niedrigeren Kurse quasi gegeben habe. Ich hatte ja, das habe ich, meine ich, auch in der allerersten Folge mal erwähnt und hier und da mal, ich hatte ein paar Semester lang einen Lehrauftrag an der Humboldt-Uni. Für einen Kurs pro Semester und da habe ich dann erstmal diesen Kurs bekommen, der an der Humboldt-Uni Grammatikwiederholung hieß und glaube ich immer noch heißt. Nochmal zur Erinnerung, das hatten wir auch in der letzten Folge ausführlicher besprochen, aber da ist der Inhalt Wortschatz, Klett, 3000 Wörter und Formlehre, also im Rumbauer sämtliche Formen rauf und runter.
Genau, nämlich das, was man in der Schule schon gelernt haben sollte.
Genau, deswegen Wiederholung, Grammatik, Wiederholung.
Klar, weil das hat man natürlich alles in der Schule schon gemacht.
Ja, klar, natürlich.
Alle Formen aus
jegliche Form, die das Lateinische zu bieten hat, alle Stammformen von allen noch so entlegenen Verben, die man irgendwie mal brauchen könnte und den gesamten Aufbauwortschatz mit wirklich jetzt dem nicht ganz so offensichtlichen Vokabular. Natürlich hatte ich in der Schule, vor allem ich, weil ich habe ja nicht mein Latinum. Details, die allererste Folge. So. Und das ist natürlich auch klar, dass sowas dann bei den Lehrbeauftragten landet, also den Juniorigsten. Also ich meine, Lehrauftrag ist ja eigentlich, in der Regel ist das jemand, der eigentlich eine Stelle woanders hat und halt für spezifische Expertise diesen einen Kurs gibt. Also ich weiß, dass wir teilweise Leute von der Akademie hatten, die irgendwie die Paläographie und sowas, also was, wo man halt jetzt nicht unbedingt eine Lehrperson hat.
Das ist klassisch, das war in Wien eben auch so, da gab es dann auch die Leute, die von der Akademie gekommen sind und haben dann so Einführungen in archäologische Fragestellungen gegeben. Oder
genau, sowas, also dafür sind diese Lehraufträge ja eigentlich da, aber teilweise werden dann halt auch, wenn sich das anbietet, dann eben auch sowas wie einen Grundkurs mal rausgegeben an so einen Lehrauftrag. Und da hat man dann natürlich, wenn sich das so gestaltet, das allerwenigste Mitspracherecht, da ist dann hier ist dieser Kurs, möchten Sie dafür den Lehrauftrag? So, okay. Wollte ich schon, weil ich einen Fuß in der Tür haben wollte bei der Uni und einen Zugang zu dem Unisystem, weil ich da habe ich noch promoviert, aber das neigte sich dem Ende zu, dankenswerterweise. So, und dann saß ich also damit, okay, ich muss jetzt diesen Kurs unterrichten. Alle hassen diesen Kurs. Und der Kurs hatte mittlerweile, das war in meinem Studium nicht so, eine Abschlussklausur, wo dann auch wirklich so 90 Minuten lang Formen und Einzelwörter abgefragt werden. Also wirklich der Traum eines jeden Studierenden, ja. Okay, also saß ich da und musste jetzt diesen Kurs geben. Also ich habe es mir ausgesucht, aber ihr wisst, was ich meine. Und lustigerweise hatte meine Frau den Kurs auch schon mal gegeben. Die hatte den Lehrauftrag nämlich auch mal. Und die hat den Studierenden immer gesagt, und das habe ich direkt übernommen, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Was es sehr widerspiegelt, dass halt auch, also, ne, auch die Lehrpersonen hassen diesen Kurs.
Ja, das haben wir im letzten Moment auch relativ stark gemacht. Ne? Es spricht einfach nicht für Kurse, wenn keine Seite die Kurse mag. So.
Ja.
Das sollte einfach nicht so sein.
Aber nun gut, es war jetzt, wie es war, also musste man irgendwas machen. Und ich habe diesen Kurs dann natürlich auch nicht jedes Semester unterrichtet. Das heißt, es war essentiell, dass die Themen und auch die Bewertungen, dass es vergleichbar ist mit, also egal wer den Kurs unterrichtet. Das heißt, ich hatte wirklich extrem begrenzten Spielraum. Es musste der Klett vorkommen, also der Klett musste abgeprüft werden und die Formlehre im Rumbauer. Da gab es keinen Weg dran vorbei. Und das hatten wir auch in der letzten Folge, weil gerade an der Humboldt-Uni, was ich eigentlich auch gut finde, die Kurse sehr stark aufeinander aufbauen und ich ja auch wusste, wie die späteren Kurse sind, weil ich die selber studiert habe, wusste ich auch, dass die Leute eben darauf vorbereitet werden müssen, was da noch kommt. Und das war jetzt also an mir. Was habe ich jetzt daraus gemacht? Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, das habe ich mir auch bei meiner Frau abgeguckt, die Sachen nur so abzufragen, wie man sie tatsächlich am ehesten noch mal gebrauchen kann. Das heißt, Latein-Deutsch nur in ganzen Sätzen, nicht irgendwelche Einzelwörter. Also nicht, was heißt pettere und bitte alle 5 Bedeutungen aus dem Klett angeben, sonst gibt es einen Fehler. Also das ist ja Blödsinn, finde ich persönlich.
Mhm.
Und für Deutsch-Latein, da habe ich dann nur ein Wort angegeben. Also sowas wie, weiß nicht, erreichen. Und habe jede, auch noch so entlegene Lösung akzeptiert, die irgendwie was mit erreichen zu tun hat.
Mhm.
Das habe ich dann immer kreative Problemvermeidung genannt. Wenn irgendjemand was, also ich hatte irgendwann mal Dunkelheit abgefragt und jemand hat hingeschrieben, kein Licht. Ja, korrekt.
Ja, klar, sicher. Warum nicht?
Und was ich auch gemacht habe, und das hat meine Frau auch gemacht und fand ich sehr sinnvoll, ist keine Einzelformen zu übersetzen. Mhm. Also ich erinnere mich noch teilweise an Sachen, das hatte ich glaube ich auch in der Schule, dass man sowas wie Dandies, also ein Gerundivum im Dativ oder Ablativ Plural, übersetzen musste. Einfach nur das Wort Dandies. Ja, was soll denn das heißen?
Durch die Zugebenden.
Ja, und das heißt es natürlich nicht. Was soll denn das?
Ja.
So, also das habe ich mich geweigert. Oder auch sowas wie, ne, fake it ist eine dritte Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Aktiv.
Mhm.
Das zu bestimmen musste natürlich sein. Aber das wird dann nicht übersetzt mit er, sie, es hat getan. Weil das heißt nicht er, sie, es hat getan. Also dieses vermeintliche Äquivalent von, naja, da steht ein Perfekt im Lateinischen, also muss ich jetzt ein Perfekt im Deutschen? Nein. Und das heißt, ich habe das nur bestimmen lassen. Das heißt, bei mir musste dann auch hingeschrieben werden, dritte Person Singular, Indikativ, Perfekt Aktiv, von Fackere. Das habe ich immer dazu, also es musste quasi erkannt werden, von welchem Verb das ist. Weil das fand ich relevant.
Naja, das ist
man muss
ja
wissen, welche Form ist es und von welchem Verb kommt es. Und was das dann heißt, das kommt auf den Kontext an. Das kann man doch nicht einfach so. Naja, also war meine persönliche Meinung. Und Zahlen habe ich auch, also Zahlen sind leider auch Teil des Bestandteils für der Formlehre vom Rumbauer, also mussten Zahlen auch rankommen. Und das habe ich mir auch von meiner Frau abgeguckt, nur erkennen. Also da wurde dann die Zahl einmal ausgeschrieben, ein 100er, ein 10er und ein 1er und es musste erkannt werden, was für eine Art der Zahl ist es. Also ist es der erste oder einmal oder je einer und der Wert. Also je 849 musste dann da zum Beispiel hingeschrieben werden. Das fand ich noch halbwegs verträglich, weil wenn man jetzt zum Beispiel im Text Septies sieht, dann sollte man identifizieren können, dass das von 7 kommt und dass das 7-mal heißt.
Ja, genau.
Das war der Kompromiss. So können wir Zahlen reinkriegen. Und dann habe ich natürlich hin und wieder mal ein paar Fun Facts von der spätantiken Grammatikschreibung eingebaut, weil ich darüber promoviert habe. Und da habe ich den Studis auch immer dazu gesagt, die sind nicht klausurrelevant und sie müssen die auch nicht witzig finden. So, das führt ja immer zur Erheiterung. Man tut, was man kann, ne?
Ja.
Eine Sache, die ich mir auch grundsätzlich für meine Lehre, also ich habe nur Sprachkurse unterrichtet, ich habe nie einen Literaturkurs gehabt, leider. Aber ich war halt schon immer der Grammatik-Crack, ne? Also auch im Studium schon, bei Mariana, das ist die mit der Grammatik, so, ne? Das wusste man dann halt. Aber das kam auch aus der Erfahrung von mir selber in der Schule und im Studium. Ich habe nicht reihum abgefragt, also dass irgendwie quasi die Aufgabe reihum läuft und jeder sagt die nächste Form, die dran ist oder sowas. Mhm. Weil ich habe das so oft erlebt in der Schule und auch im Studium und auch nicht nur in Latein, dass da Leute wirklich, also bloßgestellt wurden, weil sie irgendwas nicht wussten und sich dann irgendwie da, ne, dann auch entsprechende Reaktionen teilweise aus der Kommilitoninnenschaft oder Schülerinnenschaft kamen, wo man sich so denkt, so nein. Und das wollte ich einfach nicht haben.
Ja, muss nicht sein. Ja.
Ja, und man muss ja glücklicherweise in der Uni auch keine Note auf Beteiligung geben. Und ich habe mir gedacht, ich unterrichte hier erwachsene Menschen, wenn die sie was sagen wollen, sollen sie sich melden. So. Und wenn jemand eine persönliche Nachfrage hat, kann mir jemand eine E-Mail schreiben oder mich nach dem Kurs anquatschen. Und manchmal bin ich auch durch den Raum durchgelatscht, wenn irgendwie gerade hier noch Zeit war und hier sind ein paar Übungssätze, machen Sie mal. Und dann bin ich auch immer quasi reihum einmal durch, dass jeder, wenn eine Nachfrage es gab, die nicht im Plenum geäußert werden wollte, trotzdem eine Chance hatte, sich an mich zu wenden. So. Das ist, also kann man jetzt vielleicht sagen, das ist nicht toll und man sollte die Leute zu ihrem Glück zwingen, aber ich fand das so ätzend, selber als Studentin und als Schülerin aufgerufen zu werden, wenn ich es nicht wusste, dass ich mir gesagt habe, das gibt es bei mir nicht. So, Punkt.
Ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich komme da nachher noch dazu, wie ich das gemacht habe, aber grundsätzlich eh ähnlich. Aber habe mich nur gerade daran erinnert, dass das ja, also in Wien war das relativ gängig, dass man irgendwie reihum da drankommt. Ja, ja. Übersetzen oder Hausaufgaben, Satz vorlesen oder weiß ich nicht was.
Ja, ja.
Und was dort natürlich immer die Begründung war, dort gab es ja die Unterscheidung zwischen prüfungsimmanente Veranstaltung und nicht prüfungsimmanente Veranstaltung. Oh, und prüfungsimmanent heißt, dass sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man eine Note, also einen Schein, wie auch immer, bekommt, ist, dass man sich im Unterricht beteiligt.
Ja. Ja, ich glaube, theoretisch gab es das an der Humboldt auch, dass Beteiligung die Voraussetzung ist, den Schein zu bekommen. Es war mir egal. Ich habe alles unterschrieben. Ich habe einfach, wer im Kurs anwesend war, hat von mir eine Unterschrift gekriegt. Das hätte ich vielleicht nicht machen dürfen oder sollen, aber es war mir egal. Was hätten sie machen sollen? Mich feuern? Ich war da nicht angestellt. Also ganz ehrlich, es war mir einfach egal.
Nein, ich habe auch nie erlebt, dass das irgendwem verweigert wurde oder so. Außer die Person war irgendwie, weiß ich nicht, von den 12 bis 14 Einheiten 9 nicht da oder so. Dann,
ja.
Dann vielleicht schon.
Ja, dann hätte ich auch mal nachgefragt, was das soll. Aber ja, also whatever. Und ich erinnere mich auch, wo du das gerade sagst, ich erinnere mich an einen Kurs in meinem Bachelor, das war Cicero Tusculan, glaube ich, Übersetzungsübung. Da wurde auch reihum halt jeder immer den nächsten Satz übersetzen, in Übersetzung vorlesen. Und ich weiß noch, da durfte nicht geschoben werden. Also wenn jemand meinte, oh, habe ich leider nicht geschafft zu machen, die Hausaufgabe, dann musste es ad hoc live übersetzt werden. Und der Dozent hat auch nicht locker gelassen, bis man das durch hatte, den ganzen Satz.
Das ist schon grausam.
Einmal passiert in der ersten Sitzung und danach hatte niemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und also ich habe in dem Semester signifikant Zeit damit verbracht, Cicero zu übersetzen, was, ne, also ich habe in dem Kurs, in dem Semester auch die Latein-Deutsch-Klausur geschrieben, also vielleicht hat mir das geholfen, aber es war trotzdem, also ich wollte einfach nicht mit dieser Einstellung und diesem Bild von den Studis, dass wenn man sie nicht zwingt, sie gar nichts machen. Damit wollte ich einfach nicht reingehen.
Ja, verstehe ich gut.
So, was haben jetzt die Studis dazu gesagt? Das kann ich jetzt nur bedingt beurteilen, weil ich als Lehrbeauftragte jetzt keine offizielle anonyme Evaluation hatte. Also das heißt, wenn ich was gehört habe, dann haben die Studis mir das direkt gesagt. Und die Leute, die sich gedacht haben, oh Gott, kann die da vorne mal aufhören, sich witzig zu finden, das habe ich natürlich nicht gehört, so, weil das würden die mir ja nicht sagen. Gab's bestimmt. Aber die Studis, die sich bei mir gemeldet haben, die hatten schon Spaß an der Geschichte. Sofern man an diesem Kurs Spaß haben kann. Das war dann aber der Punkt, dass hin und wieder mir mal jemand gesagt hat, dass er oder sie nie erwartet hätte, dass dieser Kurs mal also dass sie da gern hingehen zu diesem Kurs. So, also es war schon eine Herausforderung, aber ich hoffe, im Rahmen der Möglichkeiten habe ich das halbwegs hingekriegt. Die Klausuren, die ich ja dann auch stellen musste, Klausuren stellen übrigens, der Horror. Also Klausur selber schreiben und dann immer davor sitzen und denken, ist das zu schwer, ist das zu einfach, ist das vergleichbar, ist das in Ordnung, oh Gott. Also Albtraum, ist gehasst.
Das Schlimmste auch dann, wenn man die Klausuren stellen muss für entweder einen Kurs, den man selber nicht gegeben hat.
Oh Gott, das musste ich zum Glück nie.
Na, weil das gab es ja auch in der Variante, andere Leute prüfen Leute über, also Modulprüfung über mehrere Lehrveranstaltungen. Einer davon ist meine, ich bin aber nicht Zweitprüfer.
Ja,
und dann
ja.
muss ich irgendwie einen Katalog von Fragen zusammenstellen und bin aber auch nicht dabei, wenn die, also das
ätzend, ja.
System Modulprüfungen ist auch weird.
Aber, ja. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich musste nur, in Anführungszeichen, diese Grammatik-Wiederholungsklausur schreiben. Der Bewertungsmaßstab war da auch vorgegeben, der war extrem transparent, immerhin. Also es war genau klar, was, wofür es wie viele Punkte gibt. Und wie viele Punkte es insgesamt gab und wie viele man haben musste, um zu bestehen, das war alles komplett klar.
So. Immerhin.
Also mein Maßstab war immer, haben die Studis, wenn ich so die Tests, die sie ja jede Woche gab und die Beteiligung so vorhanden, ich so begutachte, haben die ungefähr das Ergebnis in der Klausur erzielt, was ich vorher erwartet hätte.
Mhm.
Das war immer so mein Indikator, dass die Klausur in Ordnung war. Und das war, würde ich sagen, eigentlich auch immer der Fall.
Mhm.
Und eine Sache, die ich natürlich auch mit Absicht gemacht habe, ist, dass ich, also ich habe ja schon gesagt, bei Deutsch-Latein, den einzelnen Wörtern, ein deutsches Wort und schreiben sie auf Latein irgendwas hin, was auch nur in die Nähe kommt und das passt schon. Da hatte man natürlich noch ein bisschen Spielraum.
Nee.
Weil wenn die Form falsch ist, ist die Form falsch. Ne? Wenn ich sage, bilden Sie von fackere die dritte Person Singular, Indikativ, Perfekt, Aktiv und jemand schreibt fekisset, dann ist es halt falsch.
Ja.
Und da kann ich nichts dran ändern. Das ist Konjunktiv plus Komperfekt, das ist leider wirklich komplett falsch. So, da gibt's keinen Punkt drauf, da kann ich auch keinen halben Punkt drauf geben.
Mhm.
Aber wenn jemand bei erreichen fackere, also machen hingeschrieben hätte, hätte ich auch akzeptiert. Weil das kann es schon heißen, ne? Und das habe ich denen auch immer vorher gesagt. Auch im Sinne von, schreiben Sie bitte irgendwas hin. Es kann nicht falscher sein als falsch. Wenn Sie nichts hinschreiben, ist es auf jeden Fall null Punkte. Schreiben Sie irgendwas hin. Vielleicht kann ich ja einen halben Punkt drauf geben. Und manchmal habe ich dann da halt noch einen halben Punkt raus und da einen halben Punkt und da einen halben Punkt und da einen halben Punkt. Das kann schon eine bessere Note sein dann. Ne?
Ja, klar.
So, das war also mein Versuch, in diesem wirklich sehr fest vorgegebenen Kurs mit sehr festem Inhalt und auch sehr fester Bewertungsskala irgendwie was rauszuholen. Und der andere Kurs, den ich dann im Semester danach gekriegt habe und dann auch noch zweimal, war Deutsch-Latein 2. Das nochmal zur Erinnerung, auch an die letzte Folge, ist und war und ist an der Humboldt-Uni die Nebensatzsyntax. Also
genau.
Tempus, Modus, ACI, ND-Form, Partizipien, Temporalsätze, reale Perioden in der Abhängigkeit, der Klassiker, die Königsdisziplin. Das ist immer das Schreckgespenst, eine reale Perioden in der Abhängigkeit. Das ist gar nicht so schwer, ja. Aber egal. So, also ich hatte jetzt quasi in der Situation nochmal, ich hatte jetzt mein erstes Semester Lehrauftrag inklusive Klausur irgendwie überstanden. Dann war in der vorlesungsfreien Zeit dazwischen in meinem Leben einiges los, sage ich mal so. Und dann war Ende September und ich hatte mich irgendwie wieder halbwegs gesammelt und mir fiel auf, oh, ich muss Deutsch-Latein unterrichten. Oh, kann ich das noch? Weil es war jetzt halt so, der Master war da schon ein paar Jährchen her, so. Und da war ich dann extrem froh, dass ich ja lange Jahre Tutorin war an der Humboldt-Uni, als ich im Master war und hatte da natürlich noch Material, vor allem Übungssätze, die ich recyceln konnte. Und ich habe dann, meine ich, also meine Erinnerung an dieses Semester ist auch ein bisschen verschwommen, muss ich gestehen, weil wie gesagt, es war ein wildes Jahr in meinem Leben. Aber ich meine, ich habe dann auch die bestehende Grammatikzusammenfassung, die es auch zu meiner Studienzeit schon gab, halt benutzt und dann eigene Übungssätze als Hausaufgabe. Und anscheinend konnte ich es noch, weil es ging dann irgendwie so zu meiner großen Erleichterung. Und dieser Kurs hat ja eben keine Klausur. Was gut und schlecht ist, ne? Gut, weil ich musste keine Klausur stellen, außer eine Übungsklausur, aber es ist was anderes. Und schlecht, weil der Kurs dann immer so ein bisschen runter priorisiert wird, weil die Studis natürlich naheliegenderweise sich auf die Kurse konzentrieren, wo es eine Klausur gibt in dem Semester und nicht auf diesen. Auch wenn sie natürlich den Inhalt von diesem Kurs für den nächsten Deutsch-Latein 3 brauchen, wo es dann eine Klausur gibt. Aber das ist halt nächstes Semester. Die Hausaufgaben habe ich eingesammelt. Da haben wir ja auch letzte Folge länger drüber geredet, dass das nicht immer, also manchmal schon, aber nicht immer in Zielkursen der Fall ist, dass die Lehrperson das einsammelt. Ich habe das gemacht, weil ich, ne, wie ich auch letzte Folge gesagt habe, der Meinung bin, dass man eben sonst sich nicht sicher sein kann, dass es richtig war, weil man sich doch nicht mit jeder Abweichung meldet, die man in seinem Hausaufgabentext hat, wenn es nur in Anführungszeichen besprochen wird.
Mhm.
Und dazu muss ich sagen, also wenn ich den Stundenlohn, den man als Lehrbeauftragte kriegt, bedenke, dann ist es eigentlich komplett wahnwitzig, da noch Hausaufgaben einzusammeln, weil das natürlich deutlich mehr Arbeit ist, wenn man Hausaufgaben korrigieren muss von über 30 Leuten, die da in diesem Kurs sitzen.
Mhm.
Weil man als Lehrbeauftragte in der Regel, also meines Wissens, dafür bezahlt wird, für die Zeit, die man im Kurs steht. Und Vor- und Nachbereitung macht man halt so.
Das sind eingerechnet.
Ja, ist eingerechnet, ja. Genau. Aber also, naja. Das heißt, ich habe das dann auch wirklich nur angestrichen oder abgehakt und nicht jetzt noch detailliertes Feedback drunter geschrieben, weil irgendwo war einfach Ende. So, ich hatte ja auch noch einen normalen Job und so, ne? Also, naja.
Klar, ja.
Das hatten wir auch letzte Folge mehrfach, dass es halt, dass die Zeit irgendwann einfach nicht reicht. Also auch wenn ich jetzt an der Uni richtig angestellt gewesen wäre, dann hätte ich halt nicht nur einen Kurs, sondern irgendwie 3, 4 gehabt und dann ist die Zeit irgendwann auch nicht mehr da. Ne? Vor allem, wenn man dann noch Forschung und so, ne, irgendwann ist halt Ende. Also ich habe das quasi erstmal so unterrichtet, wie ich es auch selber besucht habe. Und dann ist mir aber irgendwie so, weil ich den Kurs auch mehrfach hatte und irgendwann dann auch wieder so ein bisschen mehr Herrin meiner Sinne war gefühlt, ist mir dann aufgefallen, dass der Kursinhalt nicht so ganz hängen bleibt. Und ne, klar, weil eben, man hat ja schon gesagt, der wird halt runter priorisiert, weil keine unmittelbare Klausur, okay. Aber es ist ja trotzdem blöd, wenn das nicht sich verfängt, ne? Weil ist wichtig für den Kurs danach. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe quasi meine eigene Studiengrammatik geschrieben. So. Also bin quasi nochmal diese ganzen, ne, mit Rubenbauer und dieses Material, was wir an der Humboldt-Uni hatten und so, bin das alles durchgegangen und habe meine eigene Zusammenfassung geschrieben. Was dann teilweise die Sachen auch ein bisschen so erklärt, wie ich das halt für richtig halte. Ich habe das, also habe ich in den Kursen davor auch so gemacht, dass ich das dann halt mündlich dazu erzählt habe, aber da habe ich es halt nochmal verschriftlicht. Und die Hausaufgabe war dann immer, diese Beispielsätze, die halt, ne, die in so einer kurzen Grammatik, ne, dann wird das kurz das Konzept erklärt und dann gibt's 1, 2 Sätze, die das kurz verdeutlichen, was da gerade erklärt wurde, ne? Mhm. Und diese Sätze, die das verdeutlichen, was da gerade besprochen wurde, die mussten die Studis dann quasi selber bilden. Also stand da nur das Deutsche und dann, es war ein Word-Dokument und dann musste das quasi ausgefüllt werden. Und das habe ich dann eingesammelt und dann wurde das eben besprochen. Und auch, okay, welche Fehler wurden gemacht und warum ist das jetzt nicht richtig? Und so haben wir dann sozusagen die Grammatik besprochen.
Hm.
Jetzt kann man sagen, okay, das ist zu einfach, Jana. Was hast du den Studis da vorgesetzt? Weil die war schon relativ kurz, die Sätze in der Regel, außer natürlich die konditionale Periode in Abhängigkeit war ein bisschen länger. Ja, okay. Aber, also es gab da natürlich trotzdem Übungsklausur und so, ne? Also es gab schon auch Kontexte, in denen dann was Längeres und ohne, dass der Text drüber stand, gebildet werden musste. Und ich wollte irgendwie auch, dass die Studis dann was haben, wo sie auch nochmal nachschlagen können.
Mhm.
Und was sie in den nächsten Kurs, wenn dann die Klausur kommt, mitnehmen können und da dann nochmal, ach ja, wie war das nochmal mit den Konditionalsätzen, da dann nochmal reinschauen können. Und es halt wirklich selber durchgearbeitet haben und nicht nur, ja, lesen Sie das halt mal, weil einfach mal lesen, es bleibt dann halt nicht hängen. Ne? Mhm. So, das war meine Intention. Und wenn ihr zum Beispiel die Folgen, die wir zu Grammatik gemacht haben, wie unsere Folge zu den ND-Formen oder unsere Folge zu den Partizipien gehört habt, dann habt ihr quasi eine etwas ausformulierte, gesprächsartige Version von dieser Synthese, von diesem Material gehört. Und das habe ich, meine ich, auch in den Folgen gesagt, dass ich das auch so unterrichtet habe. Also gerade diese beiden Folgen, der Entwurf, unser Grobskript beruht auf dieser Studiengrammatik, in Anführungszeichen, die ich dafür geschrieben habe. Nach und nach werden wir auch die anderen Themen dann noch, ne,
rausverwursten.
Ja, irgendwann, genau, werden wir das alles umgesetzt kriegen. Zumal ich das ja halt da habe noch. Und mit dem Ansatz habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Und wenn ich es noch ein Semester gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch noch mal, hätte ich die Sätze vielleicht ein bisschen komplizierter gemacht oder so, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war ich mit dem Ansatz irgendwie glücklicher.
Ja, kann ich verstehen.
Und Auch hier wieder Evaluationen anonym, wo die Leute einmal die Meinung sagen konnten, gab's nicht. Aber die Studis, manchmal hatte ich die Anmerkung, können wir mehr Hausaufgaben haben. Das ist okay. Cool. Fand ich ein bisschen wild, aber dann hat es ja offensichtlich geholfen. Und also auch das war auch, als ich nur die Übungssätze aufgegeben habe und nicht quasi, arbeiten Sie dieses Grammatik-Ding durch und bilden Sie Ihre Beispielsätze selber. Und eine Sache, das habe ich nie vergessen. Eine Studentin hat mir mal gesagt, ja, sie erklären immer, wozu wir das brauchen. Und also da hat es mir so ein bisschen die Sprache verschlagen, weil also, ja, danke, dass Ihnen das gefällt und danke, dass Sie mir das sagen, aber also wie traurig ist denn das, dass das hervorgehoben wird?
Ja, es ist ein Sinnbild, ne?
Na, also das führt halt wieder zurück zu diesem stumpfen Auswendiglernen, ne? Also gerade Grammatikwiederholung, das kommt natürlich bei den Studis an wie stumpfes Auswendiglernen, weil es stumpfes Auswendiglernen ist. Und, ne, also dann ist ja ganz klar, dass irgendwie, und ich habe halt immer versucht, das so zu vermitteln, dass klar ist, warum das auswendig gelernt werden muss. Also wozu braucht man das so? Weil ich fand, das schuldet man den Studis, wenn man ihnen das antut. Ja, das war also das, was ich aus meinen Kursen gemacht habe. Ich hatte einmal noch, hatte ich im Wintersemester nicht Deutsch erteilen 2, sondern diesen, das hieß Sprach- und Stillehre. Und da konnte man dann quasi machen, was man wollte, solange es irgendwie mit halt Grammatiksprache und halt Stilistik zu tun hat. Das war super. Da durfte ich machen, was ich wollte. Da habe ich mit den Studis die ganzen wichtigen Grammatiken angeschaut. Was steht denn da eigentlich drin? Leumann, Hoffmann, Schandtür. Schauen wir mal rein. Und dann Überblick über die verschiedenen Stile von den wichtigsten Prosa-Schriftstellern haben wir natürlich auch gemacht. Aber ja, das hat richtig Spaß gemacht. Den Studis auch, mir auch. Aber ja, üblicherweise hatte ich halt welche von diesen Sprachkursen. Ja, und mittlerweile mache ich es nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Aber ja, das war mein Ansatz, das Beste zu machen aus einem System, das ich nicht toll finde. Hätte man bestimmt noch besser machen können. Ich habe auch keine didaktische Ausbildung, weil ich nicht auf Lehramt studiert habe. Das war wahrscheinlich kein Vorteil. Aber ja, I tried my best.
Ja, also ich finde, das hört sich ganz danach an. Und was man sich irgendwie alles für eine Arbeit antun kann offensichtlich, aber irgendwie auch muss für einen Lehrauftrag, der halt eben wirklich nur für die Stunden bezahlt wird, die man da ist, ist schon auch irgendwie arg. Aber weil du jetzt gerade die didaktische oder fehlende didaktische Ausbildung angesprochen hast, das war eben auch was, womit ich mich herumgeschlagen habe, wie wir jetzt dann gleich sehen werden. Bei mir war die Situation ja ein bisschen anders, also ein bisschen fairer, muss man einfach sagen. Ich war ja auf einer Teilzeitstelle angestellt am Institut, also ich war Pre-Doc und war quasi dafür beschäftigt, damit ich zur Lehre beitragen kann, aber auch vor allem, um mich zu qualifizieren, sprich meine Dissertation zu schreiben. Dafür sind diese Stellen ja da. Und deswegen sind sie auch immer Teilzeitstellen. Denn die Logik ist ja, man braucht ja Zeit in der Freizeit, um die Dissertation schreiben zu können.
Na klar.
Weil man natürlich den Workload, der sonst auf einem liegt, in der Teilzeit problemlos bewältigen kann.
Na klar. Das ist ja immer so. Wissenschaftliche Stellen sind ja gerne Teilzeit auf Forschungsstellen und das reicht ja total. Es gibt keine WissenschaftlerInnen, die auf Teilzeitstellen sitzen und Vollzeit oder mehr als Vollzeit arbeiten. Überhaupt nicht. Niemand würde das tun.
Ja, genau.
Ganz anderes Thema. Könnte man nochmal separat drüber sprechen, tatsächlich.
Ja, also in meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass die hauptsächliche Arbeit an der Dissertation ist in den vorlesungsfreien Zeiten passiert. Und da dann auch nicht in den Randzeiten, denn in den Randzeiten muss man korrigieren, respektive Kurse vorbereiten. Aber ja, jeweils, ich hatte eine Teilzeitstelle, das waren 66,6%. also eine Zweidrittelstelle. Und das wird dann umgelegt auf die Lehrverpflichtung, die man hat. Und als Mittelbaubeschäftigter hätte man bei einer Vollzeitstelle 6 Semesterwochenstunden. Also man müsste im Semester 6 Stunden unterrichten. Das sind dann 3 Kurse. Und in meinem Fall war es dann eben so, dass das mit den 66% sich auf 3 Semesterwochenstunden runtergebrochen hat. Und 3 Semesterwochenstunden kann man nicht gut unterrichten. Deswegen war das dann immer aufgeteilt. 4 Semesterwochenstunden im Wintersemester und 2 im Sommersemester. Das heißt, 2 Kurse im Wintersemester. Einer im Sommersemester. Und einer von diesen, also der im Sommersemester war sowieso immer gebucht und von den anderen im Wintersemester war es auch immer einer der beiden Kurse, mindestens einer der höheren Spracherwerbkurse, also entweder Deutsch-Latein 3, eben der Stilkurs, oder das gefürchtetere Gegenstück Latein-Deutsch. Mhm.
Ja, da haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, dass da die Durchfallquoten tatsächlich sogar noch höher sind und warum das so ist. Und
für beide von diesen Kursen gilt das Gleiche wie das, was du vorhin gesagt hast. Das sind unbeliebte Kurse bei Dozierenden wie bei Lernenden, da sie arbeitsintensiv sind. Mhm. Und eben auch für die Dozierenden arbeitsintensiv sind. Genau, hast du ja schon vorgeführt. Und ich bin da halt reingegangen, eben ohne didaktische Grundausbildung. Und naja, was habe ich dann gemacht, als ich das erste Mal, das war auch der erste Kurs, den ich bekommen habe, Deutsch-Latein 3. Also in meinem allerersten Semester war ich ja noch Vertretung für meine Vorgängerin und habe da zwei Kurse gemacht. Einer war Deutsch-Latein 3 und der andere war Lucan.
Sehr gut.
Das war irgendwie ganz witzig eigentlich. Ja, jedenfalls Deutsch-Latein 3 bin ich eben dann reingegangen, weil ich hatte den ja in Berlin nicht, also bin ich mit dem reingegangen, was ich aus Wien gekannt habe. Mhm. Und das habe ich mir dann so als Programm genommen. Ich werde einfach das machen, was ich in meinen Kursen gemacht habe und also die ich als Studi besucht habe. Und das war auch mein Plan, ich werde einfach ein bisschen netter, verständnisvoller und lustiger sein.
Ja.
Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Kurse, in denen ich so war, komplett humorbefreit waren, aber
es gab schon unterhaltsame Momente in den Sprachkursen, die ich hatte.
Ich wollte es einfach eben ein bisschen also lockerer. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Ich wollte einfach, dass das Ganze ein bisschen zugänglicher eben einfach ist. Und
ja. Wobei wir aber, glaube ich, auch noch als Einwurf insofern da einen Vorteil haben, dass wir so vom Alter her noch relativ nah an den Studis dran waren.
Ja,
weil,
ja.
Ne, also wir haben beide promoviert, als wir unterrichtet haben. Und das war, ich glaube, da wirkt man automatisch zugänglicher als jemand mit schicken Titel.
Auf
so,
jeden
ne?
Fall.
Also da hat man dann schon auch in dem Fall tatsächlich mal bei den Studis einen leichten Vorteil.
Ja, es war auch eben lustigerweise, also Master war ich damals ja schon, aber hatte irgendwie, gab da glaube ich nie irgendein Problem im Sinne von, ist der fachliche Hintergrund groß genug oder so. Also das war irgendwie nie eine Frage, dass man da vorne steht und fachlich respektiert wird. Also zumindest mir ist das irgendwie nie untergekommen.
In England hatte ich das ein paar Mal. Was sind denn Ihre Qualifikationen? Unterrichten Sie hier nur Latein?
Okay.
Ja, ist korrekt. Dann habe ich dir erzählt, was meine Qualifikationen sind, dann war Ruhe. Aber da dachte ich auch so, oh Gott, ey, das ein Mann hätte sie das nicht gefragt.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Egal, anderes Thema.
Nein, also wie gesagt, das war kein Problem. Und ich glaube auch, dass mein erster Kurs, ich sage jetzt mal ganz okay, funktioniert hat. Also mit dem Plan, den ich mir da gemacht habe. Vielen Dank auch an die Studis, die mich da ertragen haben im Sommersemester 2016. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, also ich komme mit diesen Methoden aus den Kursen, die ich da sozusagen nur als Konsument gelernt habe, komme ich irgendwie nicht dahin, wo ich hin will. Das war so das eine. Das andere war, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, ich darf irgendwie nicht allzu sehr mich auf, ich sage jetzt mal, abseits der Pfade führende Diskussionen einlassen. Speziell war ein Thema, das ist dann auch natürlich eine Sache, wenn man irgendwie als Österreicher in Deutschland ist, hat man irgendwie, also mir ging es auf jeden Fall so, immer wieder Sorge, ob dann die Texte, die man formuliert, dann auch so angenommen werden, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Weil es lauern immer wieder irgendwo Unterschiede. Ich erinnere mich dann auch an einen konkreten Fall, wo sozusagen für mich der Text problemlos verständlich war und dann die Leute nicht wussten, was das heißen soll. Auf Deutsch.
Okay. Ups.
Und solche Sachen sind irgendwie ein paar Mal passiert und gab schon auch, dass die Studis eben gemerkt haben, so da ist jetzt nicht viel Methodik dahinter. Probieren wir einfach mal, was geht, was ja irgendwie auch legitim ist. Und dann wurde zum Beispiel sehr viel darüber diskutiert, warum die deutschen Texte denn nicht so formuliert sind, dass man aus der deutschen Formulierung leichter auf die lateinische Zielformulierung schließen kann. Also speziell so Sachen wie Parallelfutur. Ne? Also im Lateinischen steht, wenn ein Satz im Futur formuliert ist und der Nebensatz ist auch im Futur, also bezieht sich auch auf einen zukünftigen Zeitpunkt, dann stehen beide Sätze im Tempus Futur. Und im Deutschen ist das nicht so, weil da steht, wenn überhaupt, im Hauptsatz das Futur und im Nebensatz steht dann keins mehr. Also sowas wie morgen werde ich ins Kino gehen, wenn die Sonne nicht scheint. Aber eben nicht sowas wie, morgen werde ich ins Kino gehen, wenn die Sonne nicht scheinen wird. Also das ist einfach nicht idiomatisches Deutsch.
Ja, Futur 2 in Deutschen ist auch, das verwendet einfach auch niemand. Also genau. Auch sowas wie, ne, ich werde das Buch lesen, wenn du mir das gegeben hast. Also sobald du mir das gegeben hast, da würde im Lateinischen auch ein Futur 2 stehen. Und niemand würde auf Deutsch sagen, ich werde das Buch lesen, sobald du mir das gegeben haben wirst. Aber Latein so würde das so schreiben. Also gut, ich kenne Leute, die das auch so sagen würden. Ich möchte es auch nicht verurteilen, aber es ist möglich, das auf Deutsch so zu sagen. Aber der Regelgebrauch
kann man das machen. Ja.
Der Regelgebrauch wäre dann ein Perfekt oder ein Präsens, je nach Kontext zu setzen. Das habe ich aber auch so unterrichtet, dass dann da im Deutschen Perfekt steht.
Ja, ja, natürlich.
Und die Studis
natürlich.
Dann drauf kommen mussten, dass im Lateinischen Futur 2 steht, weil lateinisches Tempussystem, Vor-, Nach- und Gleichzeitig, siehe Folge zu Partizipien. Ja.
Gerade beim Futur müsste man dann irgendwie sehr viel aufmachen, weil das Deutsche das Futur ja eigentlich nur dann verwendet, wenn es überhaupt betonen will, dass irgendwas in der Zukunft liegt. Und das ist im Lateinischen eben nicht so. Also das ist auch die Erklärung, mit der ich dann irgendwann den Leuten gekommen bin. So, das, was im Deutschen steht, soll in der gleichen Art und Weise im Lateinischen wiedergegeben werden. Das heißt, wenn im Deutschen eine nicht markierte Ausdrucksweise steht, also eine nicht weiter auffällige Ausdrucksweise, sollte es im Lateinischen auch so sein und umgekehrt.
Ja, genau, du würdest ja auf Deutsch nicht mehr sagen, ich werde das Buch lesen, wenn du mir das gegeben hast.
Ich lese das Buch, wenn du es mir gibst.
Ja.
Also ja, solche Sachen waren irgendwie viel Thema, also einfach so wir haben viel über den Ausgangstext geredet und ob der Ausgangstext irgendwie die Grundlage sein kann für die gesuchte, unter Anführungszeichen, lateinische Version. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, ich muss das in den anderen Semestern ein bisschen besser aufbereiten. Also es auch für mich, aber auch für die Studis ein bisschen besser aufbereiten. Und deswegen habe ich mir dann für die späteren Semester wirklich sehr viel Zeit immer genommen, also vor allem vor dem zweiten Semester dann, also meinem zweiten als Lehrenden, um eine transparente Struktur zu schaffen. Und zwar habe ich mir dann so amerikanische Syllabi, also Kursbeschreibungen, zum Vorbild genommen und dann wirklich, also normalerweise verfasst man ja nur so einen bisschen längeren Absatz, der dann im Vorlesungsverzeichnis drinnen steht und das hat mir eben nicht gereicht. Ich habe dann wirklich ein mehrseitiges Dokument geschrieben, wo ich irgendwie nicht nur erklärt habe, was das Programm ist, was wir da machen in dem Kurs, sondern wo ich auch versucht habe, die Zielsetzungen des Kurses ein bisschen besser zu erklären als Festigung der Beherrschung der lateinischen Sprache, weil das, was auch immer das sein soll, sondern um den Leuten zu erklären, worum es mir tatsächlich geht, nämlich, dass sie ein Gefühl dafür bekommen sollen, was es heißt, Latein zu schreiben, also ein lateinisches Sprachgefühl zu entwickeln in dem Rahmen, der eben möglich ist. Und habe dann auch versucht zu erklären, warum das wichtig ist und habe auch einen sehr ausführlichen Fehlerkatalog angelegt, also was gibt es für Arten von Fehlern, wie werden die bewertet und habe dann auch noch für alles Beispiele gefunden, damit sie sich da orientieren können. Und am Anfang habe ich mir gedacht, das war jetzt irgendwie ein bisschen viel Arbeit, aber es hat sich dann eben für die nächsten Semester voll ausgezahlt. Ich habe das einfach nur ein bisschen adaptieren müssen immer und ich glaube, die Studis waren recht dankbar dafür und es hat mir echt dann sehr viele Diskussionen erspart. Also ich habe mich eigentlich nie für irgendwelche Bewertungen irgendwo rechtfertigen müssen oder sonst irgendwas.
Naja, das finde ich auch eine richtig gute Idee, weil wir hatten das ja letzte Folge besprochen, dass es manchmal ein bisschen intransparent ist. Was ist denn jetzt ein ganzer Fehler? Quasi Kriterienkatalog zu haben, also finde ich super, hätte ich gerne gehabt als Studentin.
Ja, und ich habe dann auch die erste Sitzung immer dafür verwendet, das noch ein bisschen gemeinsam durchzugehen und so weiter, Fragen und so weiter. Genau. Und was ich mir dann auch überlegt habe, und das ging dann eben auch in die Richtung so, was will ich jetzt konkret anders machen als früher, also anders als die Leute, bei denen ich gelernt habe. Ich habe halt gemerkt, so ich möchte eigentlich in diesen 90 Minuten, die ich mit den Studis habe, nicht so viel Zeit damit verbringen, Hausaufgaben zu vergleichen, sondern ich wollte eigentlich lieber in die Richtung kommen, wo man gemeinschaftlich an Übersetzungen arbeiten kann. Also an den Punkt kommt, wo man irgendwie sagt, okay, das ist unser deutscher Ausgangssatz, was ist die Problemstellung, was gibt es für Varianten, Zeit genug hat, darüber zu sprechen, so wie diese Varianten sich unterscheiden und warum. Und dazu musste ich mir natürlich auch überlegen, so wie kann ich das im Kurs einigermaßen sinnvoll visualisieren. Hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, PowerPoint zu verwenden. Ich hasse PowerPoint.
Ja, same.
Aber das ist mir dann irgendwie keine bessere und vor allem auch keine zugänglichere Lösung eingefallen. Und bei PowerPoint hat man ja die Möglichkeit, habe ich dann nach ein bisschen Recherche herausgefunden, dass man auch bei laufender Präsentation Inhalte einfügen kann über solche Textfelder. Mhm. Und das habe ich dann quasi, so habe ich meine Präsentation dann strukturiert, dass ich immer die lateinischen Sätze hatte und dazu dann ein Textfeld und dem konnten wir uns dann quasi so austoben, Varianten aufschreiben, wieder weglöschen und so. Das hat eigentlich ganz cool funktioniert.
Ja, das klingt echt cool.
War, glaube ich, sehr sinnvoll, war auch intensiv. Ich habe es nicht in allen Semestern beibehalten, weil ich in manchen Semestern einfach bedingt durch Dissertation und andere Dinge nicht so viel Energie hatte. Aber von der Grundhaltung war es eigentlich immer so. Und die Entscheidung, davon wegzugehen, den Vergleich der Hausaufgaben als Basis für die Sitzungen zu nehmen, hat natürlich bedeutet, dass ich mir auch was für die Hausaufgaben einfallen lassen muss. Weil was klar ist, dass die Leute dass sie Hausaufgaben machen müssen, weil sie müssen irgendwie die Übungen kriegen, die sie brauchen, um diese Klausur bestehen zu können. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr den Hausaufgabenvergleich, sondern wir arbeiten da gemeinsam an diesem Text, dann heißt das natürlich, dass viel Zeit für Nachfragen zu eigenen Varianten und so weiter möglicherweise untergeht oder zumindest weniger Platz bekommt, als er das normalerweise bekommen würde. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, okay, wenn die Hausaufgaben im Kurs nicht mehr so viel Platz einnehmen sollen, dann muss die Rückmeldung zu den Hausaufgaben detaillierter sein.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich tatsächlich hingesetzt immer und jede Hausaufgabe, ich habe darum gebeten, dass die digital abgegeben werden, komplett annotiert. Also ich habe jeden Fehler markiert und ich habe bei jedem Fehler einen Kommentar dazu geschrieben, warum das ein Fehler ist und wie es korrekt wäre.
Ich frage jetzt nicht, wie lange das gedauert hat jede Woche.
Ja, also sagen wir so, wenn ich den Kurs hatte, war ich auf jeden Fall 2 Arbeitstage nur damit beschäftigt.
Ja, okay.
Und damit meine ich jetzt 2 8-stündige Arbeitstage, von denen ich ja eigentlich keinen gehabt hätte. Naja, ich glaube, das war schon echt sinnvoll für die Studis. Also ich habe da auch mehrfach dann die Rückmeldung bekommen, dass sie das, also sowieso gab es dann sehr viel Wertschätzung dafür. Also das ist, weil es war natürlich viel Arbeit. Ich habe es ja auch gerne gemacht, aber jetzt auch mit Blick auf irgendwie so Klausurvorbereitungen und so, habe ich ihnen auch immer dazu geschrieben, was sind jetzt die Fehlerpunkte, die es jetzt für diesen Fehler gäbe. Dann konnten sie sich, also manche wollten das nicht, aber den meisten habe ich eigentlich unter jede Hausaufgabe drunter geschrieben, das wäre jetzt eine. Ja, also es war schon viel, es war auch ein dichtes Programm immer.
Ja, die Kurse sind immer zu voll, ne? Es gibt immer zu wenig Semesterwochen für zu viel Stoff, das ist wirklich ein Kampf.
Und ich glaube, deswegen haben sich meine Kurse dann irgendwie so einen relativ differenzierten Leumund erarbeitet, nämlich auf der einen Seite waren sie, glaube ich, schon beliebt, so. In meinen besten Zeiten habe ich das auch ein bisschen showmäßig aufgezogen. Aber auf der anderen Seite waren sie schon, glaube ich, als fordernd auch bekannt. Und als schwierig teilweise auch. Also die Kurse selber, bei den Klausuren habe ich mir dann eigentlich immer die Mühe gegeben, jetzt eigentlich Texte zu geben, die möglichst leichter sind als die Hausaufgaben, weil alles andere ist einfach nur gemein.
Ja, das ist ganz lustig, weil so als ich diesen Deutsch-Latein-2-Kurs hatte, das war Winter 2018, 19. Also, ne, das heißt, du hattest die Deutsch-Latein-3-Kurse da schon ein bisschen, weil ich war ja zwischendurch in England, deswegen war ich ein bisschen später dann mit den Kursen dran. Und ich weiß noch, dass ich in meinem ersten Deutsch-Latein-2-Kurs hatte ich dann auch, welche die dann die Klausur quasi in dem Semester auch schreiben mussten. Und ich musste auf jeden Fall mal einer Studentin, ich weiß leider nicht mehr, um welches Thema es ging, irgendwas aus einer Hausaufgabe bei dir, irgendwas dazu erklären und dann der Studentin sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass Herr Kappacher sowas in der Klausur abprüft. Dann war sie ein bisschen beruhigt.
Ja, na, es ist, genau, fortiter in modo, suaviter in re.
So.
Nein, aber die Evaluationen, die ich ja bekommen habe, weil das, also ich war, wie gesagt, angestellt und dann werden die Kurse auch regelmäßig evaluiert, ich glaube, alle 4 Semester.
Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Also nicht die Kurse, sondern die jeder Dozent ist, glaube ich, alle vier Semester dran und dann werden alle Kurse von der Person evaluiert.
Ja, als ich studiert habe, im Bachelor gab es auch mal so eine Evaluationsrunde, ja, da erinnere ich mich ganz dunkel dran. Es war aber freiwillig, man musste es nicht abgeben, glaube ich.
Ja, das genau. Also man musste nicht, also als Studi musste man nicht teilnehmen.
Ja, aber es war anonymisiert, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, klar, genau. Da gab es so ein Online-Tool. Ja. Genau. Ja, und die waren irgendwie. Ich war damals, weiß ich noch, mit den Ergebnissen gar nicht so unzufrieden, weil das war eigentlich sehr großer Fokus darauf, dass das Kursklima irgendwie positiv und nett und nicht einschüchternd ist. Mehrfach ist irgendwie auch gesagt worden, dass Leute Spaß haben in den Kursen und gleichzeitig war es aber dann eben bei dem, was so zum inhaltlichen, fachlichen ging, haben sich die allermeisten schon eher bei Anforderungen sind zu hoch oder zu niedrig, haben sie sich dann so bei 4 oder 5 tatsächlich eingereiht. Und das hat mir dann irgendwie schon zu denken gegeben, aber ich habe gleichzeitig mir eben auch gedacht, so ich will, also ich kann damit leben, wenn Leute die Kurse schwierig finden, wenn sie sich gleichzeitig nicht eingeschüchtert fühlen. Und ich glaube, so war es irgendwie. Und ich habe dann mir eben auch gedacht, so, das ist jetzt möglicherweise für viele der letzte Kurs, der letzte Stilkurs, den sie in Latein bekommen. Und dann will ich irgendwie darauf schauen, dass zumindest alles mal irgendwie da war und sie zumindest irgendwie so einen kleinen Einblick bekommen in was halt irgendwie die Breite der lateinischen Grammatik und Sprache sein kann. Ja. Also nicht, dass ich jetzt für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich das in einem Semester darstellen kann, aber ihr versteht, was ich meine.
Aber dass die Studis sich da nicht so ganz drauf vorbereitet gefühlt haben, dass was dann in Deutsch-Latein 3 kommt mit den ganzen Texten, ohne dass halt nochmal separat so Einzelgrammatik-Thema ist, weil man das ja alles können soll. Das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann Deutsch-Latein 2 nochmal umgestellt habe, weil ich so dachte, okay, ne, also das war genau der Grund, wo ich dachte, okay, wir müssen hier einen Schritt zurückgehen und wirklich nochmal einen Deep Dive in die Grammatik machen. Damit das dann nicht das Problem ist, hoffentlich. Und sich dann wirklich voll drauf konzentriert werden kann, das jetzt alles, was man bisher gelernt hat, dann eben anzuwenden. Das war mit der Gedanke, weswegen ich quasi meine Strategie nochmal geändert hatte.
Ich habe ja auch ein bisschen den Verdacht, dass der Eindruck des hohen Anspruches vor allem daher gekommen ist, dass ich die Leute halt tatsächlich dazu aufgefordert habe, drüber nachzudenken, warum da jetzt ein Konjunktiv steht. Und dass ich mich halt nicht damit zufrieden gegeben habe, wenn sie sagen, es ist ein konsekutiver Konjunktiv, was laut Ruben Bauer Hoffmann stimmt. Und dann sage ich so, ja genau, aber warum? So, warum?
Ja, das hatten wir in der letzten Deep Dive-Folge, ne? Konsekutiver Nebensinn. Ja, nein.
Genau.
Es wird dazu eine Folge geben.
Ja. Nein, und eben, wenn ich sie dann frage, so, was ist der Unterschied, ob da jetzt ein Konjunktiv steht oder ein Indikativ? So, also es ist nicht so, dass ich die endgültige Antwort darauf hätte, denn ich bin auch kein Native Speaker, ne? Aber reden wir mal drüber, was glauben Sie? Und ich glaube, solche Fragestellungen sind einfach speziell jetzt irgendwie in diesem Teil des Faches halt selten. Und dann trägt das irgendwie zu diesem Gefühl der, ich weiß gar nicht, was hier von mir erwartet wird.
Ja.
Dazu trägt das bei.
Ja, das ist halt so ein Bruch mit diesem, dass man die Dinge auswendig lernt. Ne? Also sowas wie, wenn der Satz anfängt mit sunt qui. Also es gibt es gibt solche, die. Dann ist in meinem Unterbewusstsein sofort automatisch da muss ein Konjunktiv rein. Weil ich das so gelernt habe. Ne? Sunt qui, da kommt auf jeden Fall neben dem Konjunktiv in den Relativsatz, weil das konsekutiver Nebensinn ist, solche, die so beschaffen sind, dass sie. Das habe ich so reingehämmert bekommen, das habe ich so auswendig gelernt und das habe ich immer so angewendet. Und das ist aber sowas, das in irgendeiner Folge habe ich das, glaube ich, auch schon mal erwähnt und das habe ich meinen Studis in Deutsch-Latein 2 auch immer gesagt, vor allem in Deutsch-Latein 2, das ist totes Wissen. Das kann man auswendig lernen, aber was bedeutet das jetzt? Also, vor allem, das stimmt nicht, dass in jedem Satz, der mit sunt qui einleitet, dass dann Konjunktiv steht. Natürlich gibt es das mit Indikativ, ja. Also, was bedeutet der Konjunktiv da, ne? Das also, und ich verstehe, warum man, ne, jetzt wieder, das ist wieder so ein Systemfehler, ne, weil dieses System so auf Leistung und diese Klausuren auch am Studienanfang ausgerichtet ist und der Stoff so viel ist, natürlich muss man sich irgendwie das möglichst einfache, mehr, wenn es mal was gibt, worauf man sich verlassen kann, dass man sich das einfach merkt und einfach auswendig lernt und einfach stumpf anwendet, na klar. Weil du musst ja irgendwie diese Klausuren bestehen. Dein BAföG hängt daran, dass du die Klausuren bestehst, ne? Mhm. Also ich hatte ganz viele Kommilitoninnen, also ich habe selber kein BAföG gekriegt aus verschiedenen Gründen, aber deren Panik an diesen Klausuren vor allem auch damit zusammenhing, dass ihr BAföG, dass sie die Punkte für ihr BAföG brauchten. Mhm. So, ne? Also,
ja, natürlich.
Und das ist ja kein triviales Problem. Und dass man sich dann sowas, okay, sun qui, ah ja, das ist dieses Konsekutive, da muss auf jeden Fall Konjunktiv rein, abgehakt. Natürlich merkt man sich das so. Aber warum steht da Konjunktiv? Und natürlich muss da kein Konjunktiv stehen. Und was bedeutet das, wenn da ein Indikativ steht, ne? Und das ist doch das, wo es spannend wird. Aber dafür ist immer keine Zeit.
Ja, ja, genau. Genau. Und es war auch bei mir nie ausreichend Zeit, auch wenn ich sie versucht habe, irgendwie mit dem die Zeit auszulagern in die 8 Stunden mal 2, die ich für die Korrektur verwendet habe. Aber ein bisschen sind wir da schon ins Reden gekommen und irgendwie ist dann auch irgendwie ganz nett, weil dann sind irgendwie Leute drinnen, die haben halt dann Background aus anderen sprachwissenschaftlichen Richtungen und kommen halt mit den Ideen von dort und so.
Ja.
Und das muss ich halt auch einfach sagen, so ich habe halt irrsinnig viel gelernt über Latein in meiner Funktion als Lehrender.
Ja,
also
ja,
ich habe also so viel darüber nachgedacht, warum manche Sachen falsch sind oder sich falsch anhören und dann mit der Herausforderung erklären zu müssen, warum sie sich für mich falsch anhören.
Also das ging mir auch so, ne? Du liest so einen Satz und du weißt, das ist falsch, aber warum ist das falsch? Es gibt keine Grammatikregel, die man jetzt zitieren könnte aus dem Grubenbauer, aber warum das falsch ist, aber es ist trotzdem falsch. Ah, damn it.
Ja. Und ich meine, also ja, manchmal findet man dann die passende Stelle und kann sie irgendwie vorführen, aber darum ging es mir auch nicht. Selbst dann wollte ich das ja irgendwie ein bisschen, ohne jetzt eben den Anspruch zu erheben, dass das dann meine neue Regel ist, sondern einfach nur so, das ist das, was ich mir dazu denke. Mhm. Ich glaube, das funktioniert so. Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, einige waren wirklich sehr herausgefordert, aber ich glaube, die meisten haben diese Herausforderung angenommen und auch gemocht. Und deswegen, ja, gewisse Zwiespältigkeit beim Blick auf die Kurse ist schon da, aber weniger jetzt, weil ich glaube, dass sie keinen Erfolg haben, sondern einfach, weil ich mich in dieser Rolle eben die Leute dann auch bewerten zu müssen und dann eben teilweise auch einfach, ja, streng sein zu müssen oder darauf bestehen zu müssen, dass manche Sachen halt, das ist halt, ist nicht mehr naturell, nicht normalerweise. Aber gleichzeitig eben das Bedürfnis da schon was Substanzielles ihnen mitzugeben, das eben mehr sein soll als jetzt auswendig lernen oder so. Und das, ja, war schwierig, weil das System halt einfach andere Schwerpunkte setzt. Ja. So ist das. Und zum Thema Klausurergebnisse habe ich auch noch in Erinnerung, dass die eigentlich auch bei mir, ähnlich wie bei dir, immer in dem Rahmen waren, den man erwarten konnte. Also es ist so, eigentlich die meisten Leute sind aus dem Kurs rausgegangen mit der Note, die dem entsprochen hat, was man aus den Hausaufgaben irgendwie schon ableiten konnte. Und wenn man dann noch einrechnet, dass Leute sich halt dann Wochen vorher schon hinsetzen und sich vorbereiten, dann ist es auch nicht überraschend, dass es dann vielleicht noch ein bisschen besser ist und so. Also eigentlich war es eigentlich immer so und habe eben, wie gesagt, geschaut, dass die Klausuren jetzt nicht einfach gemein schwer sind.
Ja, das habe ich auch immer versucht. Das ist, also man muss halt einen bestimmten Anspruch wahren, einfach weil das vergleichbar sein muss mit den anderen Kursen und entsprechend, ne, also ich habe jetzt auch die Klausur nicht bewusst einfach gestaltet. Das hätte ich auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Aber ich wollte immer, dass die Klausur, also dass sie schaffbar ist. Ich habe die nicht bewusst schwer gemacht, aber natürlich auch nicht bewusst so, okay, das ist super easy. Gut, das geht auch bei dem Thema nicht. Wenn du irgendwie seitenweise Formen und Wörter abfragst, dann, ich glaube, das kann man gar nicht einfach machen.
Nein, ich meine, das ist tatsächlich, glaube ich, wenn man Texte gibt, ist das easier. Weil es gibt halt einfach Arten von Texten, die sind einfach zugänglicher. Ich meine, ich war halt dann ständig auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, die irgendeine Form von Geschichte erzählen. Weil dann sich einfach aus dem Verlauf der Geschichte man sich natürlich den Sinn ein bisschen besser zusammenreimen kann, als wenn ich jetzt irgendeinen random Paragraphen aus einer philosophischen Spontanrede
der
oder so
Klassiker.
Etwas.
Ja, das habe ich für die Probeklausuren in Deutsch Latein 2 habe ich ja auch immer versucht, irgendwas so zu nehmen, was jetzt nicht, also wo man schon drauf kommen kann halt, ne? Also so im Sinn von, das ist schon machbar, aber es ist schon auch jetzt nicht super einfach, ne, 1 Komma zu schreiben.
Ja, was ich auch noch, also das nur als Nachtrag zum letzten Mal auch, ich habe mich ja als Fan geoutet von diesen Wiener Modellen der Vorbereitungstexte und der freien Hausaufgaben als begleitend zu Deutschland Teil 3. Ich habe das dann auch mal ausprobiert, also sowohl den Vorbereitungstext als auch die freie Hausaufgabe in unterschiedlichen Semestern. Ich sage jetzt mal so, es haben alle mitgemacht, aber ich habe schon gemerkt, das ist eine Zusatzbelastung, die hat da eigentlich keinen Platz in dem Semester, weil es waren dann meine Sprechstunden eigentlich immer voll mit Leuten, die ja einfach überfordert waren mit dem Vorbereitungstext oder überfordert waren mit der Aufgabe für ihre freie Hausaufgabe und so. Und ich habe es auch früh genug erkannt, um dann auch da Einschränkungen vorzunehmen, die es dann irgendwie schaffbar gemacht haben und so. Aber ja, ist bei den Versuchen geblieben, auf jeden Fall. Hab's dann nicht wiederholt.
Naja, das ist halt auch wieder so ein Pfeifer, ne? Das ist nicht klausurrelevant, also ist die Zeit dafür nicht da. Weil die Studis ja auch nicht nur diesen Kurs haben, sondern im Zweifelsfall noch drei andere Klausuren schreiben und eine Hausarbeit und eine mündliche Prüfung.
Dann bin ich, glaube ich, mit meiner Schilderung am Ende. Das waren ja die einzigen Stilübungen, die ich gehabt habe, also immer nur Deutschland Teil 3. Und dann bleibt ja noch eine Frage vom letzten Mal offen, oder? Nämlich, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Jubere und Imperare?
Naja, Jubere ist mit ACE und Imperare ist mit Utsatz.
Ja, ich habe noch ein bisschen nachgedacht. Ich habe auch noch in die Wörterbuchdefinitionen geschaut. Ich habe es jetzt aber nicht präsent und ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, ich würde es irgendwie so erklären. Ich glaube, ich würde mit Imperare anfangen und ich würde sagen, Imperare ist auf jeden Fall der engere Begriff.
Ja.
Also Imperare, das ja auch mit Imperium zusammenhängt und Imperium ist ja diese, ich würde sagen, offizielle, quasi göttliche Autorität, die man da hat. Und Imperare ist eben das Ausüben von so einer offiziellen Befehlsgewalt. Und
ja, Imperium ist ja die oberste Befehlsgewalt im jeweiligen Kontext, ne? Also der Konsul oder halt in der Republik oder halt der Feldherr im Krieg. Die haben Imperium, ne? Das ist die Bedeutung, so habe ich mir das immer erklärt.
Genau. Und und jemand, der Imperat, der oder die, hat eben ein Imperium oder hat ein im übertragenen Sinn ein Imperium, jedenfalls irgendeine Form von offizieller Autorität. Und die wird dann ausgeübt. Ich glaube, so würde ich Imperare erklären. Und ich würde davon abgeleitet dann sagen, dass Jubere auf jeden Fall der breitere Begriff ist.
Ja, würde ich auch sagen.
Weil das kannst du halt in allen möglichen Kontexten verwenden. Und es ist auch nicht dieses scharfe, eben militärische, was es ja auch im römischen Kontext eigentlich immer ist. Es ist eine durchmilitarisierte Gesellschaft. Also das Imperium des Konsuls ist ja auch eine militärische Befehlsgewalt, logischerweise. Und keine zivile. Und dann, also deswegen entspricht das eben viel besser dem deutschen Befehlen tatsächlich. Und das Jubere ist eigentlich, würde ich sagen, jede Form von Einflussnahme auf eine andere Person.
Ja.
Und das kann halt irgendwie alles Mögliche sein, ne? Also das kann auch von unspezifischen Mächten ausgeübt werden. Also sowas wie, gibt bei Lucan eine Formulierung, wo es irgendwie heißt, Kaiser est Jussus Mari Agi, habe jetzt den Vers nicht im Kopf, aber jedenfalls, das heißt dann ungefähr sowas wie, Caesar ist dazu verdammt, auf dem Meer herumgetrieben zu werden. Ne? Aber gemeint ist halt, dieses Jussus ist ist ihm auferlegt worden von irgendeiner höheren Autorität, Göttern, Fatum, was auch immer. Und da wäre halt irgendwie sowas wie Imperare, abgesehen davon, dass man das nicht so konstruieren kann, weil es eben kein transitives Verb ist, aber trotzdem wäre Imperare da auch inhaltlich fehl am Platz.
Ja.
Und Jubere kann halt sowas Schwaches heißen wie jemanden kommen lassen. Und es kann aber auch sowas Starkes sein wie eben jemandem tatsächlich einen Befehl geben. Und es ist dann halt einfach eine sehr kontextbezogene Sache. Wenn jetzt halt ein Caesar jubelt, dann wird das halt näher bei Imperat sein, als es bei wem anderen ist.
Ja, durchaus sehr. Dann müsste man jetzt noch mal Caesar durchlesen und gucken, wie oft da welches steht und wie man sich dann das jeweils aus dem Kontext erklärt, warum da das eine steht, nicht das andere.
Ja, also ich meine, Imperat ist auch einfach das deutlich stärker markierte Wort. Ne? Also da geht es viel mehr um diesen Akt und dieses, und Jussit oder Jubet ist halt.
Ja, es ist schon, ne, also es ist schon eine Anweisung, der man sich jetzt nicht widersetzen sollte, Jubere.
Ja, genau.
Aber Imperare ist, also ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Eigentlich, ne, korrekterweise müsste man das jetzt im TLL nachschlagen. Da würde das wahrscheinlich alles nochmal ausführlicher stehen. Aber intuitiv hätte ich auch gesagt, Imperare ist der viel stärkere Begriff, weil halt Imperium da drin steht. Ja. Ich habe ja auch in der letzten Folge, also in der Deep Dive-Folge gesagt, dass ich da noch eine Anekdote zu habe. Also in meiner Erinnerung im Studium war sehr oft der Beispielsatz, Caesar befahl, eine Brücke zu bauen. Da muss man halt dran denken, wenn man da dass es dann im Passiv ist und dass man dann den Azi bei Jubere mit im entsprechenden Passiv und so weiter und so fort. Und dass man aber natürlich auch Kaiser Pontem fecit machen kann. Also Caesar baute die Brücke selber, aber natürlich baut er diese nicht selber, sondern er ließ eine Brücke bauen. Und es steht dann aber trotzdem Kaiser Pontem fecit, also er machte eine Brücke, ganz wörtlich. Das habe ich so im Kopf, dieses Kaiser Pontem fecit, aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe irgendwann mal geguckt, ob das im Bellum Gallicum irgendwo mal steht, und tut es nicht. Das fand ich ganz interessant, weil das in meinem Kopf irgendwie sinnbildlich für, also irgendwie war das so bei mir hängen geblieben, dass das so ein super Caesar-Stil ist, aber zumindest in diesem Kontext steht das nicht im Bellum Gallicum. Oder ich habe es übersehen, aber.
Ja, es ist wahrscheinlich geistert dieser Satz irgendwie so herum, weil es halt im Bellum Gallicum A viele Brücken gibt.
Und ja, man muss ja irgendwie über diese Blendflüsse rüberkommen, naja.
Und B halt Caesar so bekannt ist für diesen kurzen, prägnanten, lakonischen. Ja.
Also es gibt bestimmt Sätze bei Caesar, wo Caesar aktiv irgendwas macht, grammatikalisch, und eigentlich befiehlt, dass das gemacht wird. Das gibt es garantiert irgendwo. Ich habe jetzt auch lange her, dass ich Bellum Gallicum gelesen habe, und ich möchte das nicht unbedingt wiederholen, aber also, weil halt wirklich dieses Kaiser Pontem fecit ich so im Kopf hatte, und das, ja, okay, gut, vielleicht steht es im Bellum in dem anderen. Aber. Ja.
Was zum Beispiel, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, zum Beispiel, das kann ich jetzt auch nicht erklären, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn du, sagen wir, die Situation hast, dass ein Feldherr, sagen wir Caesar, wurscht, so brüskiert wird von seinen Feinden. Sagen wir, es gibt irgendeine Form von Verhandlung oder so, die setzen sich hin und dann sagen die irgendwas, was ihm nicht gefällt. Und dann ist die Reaktion von Caesar darauf, irgendwas zu befehlen, irgendeinen Befehl auszusprechen. Diese vergeltende Art, irgendwas zu befehlen, das ist bestimmt immer Imperat. Das ist nicht Jubet.
Ja,
Beispiel.
Garantiert. Stimmt.
Aber es ist halt, genau, sowas ist dann irgendwie schwer festzumachen. Aber ich glaube, das würde trotzdem passen zu dem, was ich vorhin irgendwie gemeint habe, wie man das vielleicht eingrenzen könnte. Ja.
Ja, da müsste man jetzt Bellum Gallicum nochmal, aber egal.
Ja. Aber ja, solche Fragestellungen zum Beispiel. Und jetzt haben wir darüber auch schon irgendwie 5 Minuten geredet, und man sieht, braucht viel Zeit. Ja. Und es geht halt da jetzt um ein Wort oder Unterscheidung zwischen zwei Wörtern.
Ja.
Naja.
Und in der Klausur hätte man halt beides akzeptiert, ne? In Grammatikwiederholung, wenn ich da Befehlen in den Deutsch-Latein-Teil geschrieben hätte, dann hätte ich alles akzeptiert davon. Und in Deutsch-Latein 2 hätte ich das auch akzeptiert, solange der AC richtig gebildet ist, beziehungsweise der Utsatz. Und dann ist es halt egal, ob Caesar in dem Kontext Jubere oder Imperare geschrieben hätte oder was ganz anderes. Wie könnte man es denn jetzt besser machen, wenn man nicht an diesem bekloppten System hängen würde? Also, da gibt es ja immer diesen Ansatz mit Burn it to the ground, ne? Also einmal das alles niederfackeln und neu aufbauen. Das geht jetzt halt nicht, ne? Schade eigentlich. Das ist metaphorisch gemeint, ist hoffentlich klar. Aber das sollte keine Aufforderung sein, das möchte ich einmal klarstellen.
Ja, wichtig.
Ich kenne das aus englischen Diskursen auf Social Media, dass da immer diese Phrase fällt, wenn man irgendwas in dem auch generell kapitalistisch-patriarchalen System hat, wo man sich so denkt, das muss eigentlich einfach nochmal von Grund auf neu. Naja. Zu diesem Prüfungswesen und dem ganzen Problem habe ich noch ein Erlebnis aus meinem ersten Semester, wo ich unterrichtet habe, also dieser Grammatikwiederholungskurs, oder was? Das war das zweite Mal, dass ich den Kurs gegeben habe, Korrektur dazu. Da gab es nämlich mal die Überlegung im Institut, ob diese Tests, also diese wöchentlichen Tests zu jeweils 300 Wörtern und diversen Seitenformen, ob die abgeschafft werden sollten. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, warum, aber da kam dann irgendwie anscheinend doch schon der Gedanke auf, dass das vielleicht im ersten Semester doch ein bisschen schwieriger ist. Und Also ich glaube, es ging schon darum, sich doch noch mal zu fragen, ob der Einstieg in dieses Studium nicht vielleicht doch zu hart ist. Also ob das wirklich sein muss. Und ich wurde dann auch gefragt, weil ich den Kurs hatte. Also ist ja schon mal gut, dass man da als Lehrbeauftragte überhaupt einbezogen wird. Und ich habe dann was Revolutionäres gemacht. Ich habe meine Studis gefragt, was die davon halten würden. Und die Studis haben einstimmig, also jedenfalls die, die sich im Plenum geäußert haben, etwas vielleicht Überraschendes, vielleicht gar nicht so Überraschendes gesagt. Die wollten die Tests unbedingt behalten. Und die Erklärung war, sonst lernen wir das nicht.
Ja.
Und das ist halt wieder genau der Punkt mit dem, wenn das nicht abgeprüft wird, dann priorisierst du das runter, weil du so viel andere Dinge hast, die abgeprüft werden. Und diese Noten stehen auf deinem Zeugnis. Von Anfang an, vom ersten Semester. Ne? Das ist ja das, was manche Leute, mit denen ich geredet habe, die noch Staatsexamen bzw. Diplom gemacht haben, immer so, ah, Bachelor, das ist alles so einfach heute und die jammern immer und das ist ja so easy und das Niveau ist so runter und ah, Untergang des Abendlandes. Und wenn, also das habe ich mehrfach gehört, was mich mal auf die Palme gebracht hat, nicht nur, weil ich selber Bachelor, Master studiert habe. Und meine Gegenfrage war dann dazu immer, hättest du so einen Kurs wie Grammatikwiederholung in deinem ersten Semester machen wollen mit einer Note, die dann auf deinem Abschlusszeugnis steht? Und die Reaktion darauf war dann immer, oh, ja, stimmt eigentlich. Ja, das ist ja wirklich nicht so toll. Ja, ach. Also die Studis wussten ja, es gibt diese Klausur am Ende und wenn die Tests sind halt die beste Vorbereitung auf diese Klausur. Und wenn es weder die Tests noch die Klausur geben würde, dann würde der Klett erst recht nicht gelernt werden, weil halt, ne, das nebenbei macht das halt niemand mal ebenso. Weil wann denn dann, ja, ne? Und dann hat ein Student einen sehr guten Punkt gemacht. Der meinte nämlich, dass ja der Klett, also diese 3000 Wörter, auch in einem ganz anderen Kurs im ersten Semester vorausgesetzt werden, nämlich dieser Lektürekurs, der mit einer Latein-Deutsch-Klausur abschließt, wo auch der gesamte Klett vorausgesetzt wird. Also Vokabeln werden nur angegeben, wenn sie nicht im Klett stehen. Auch im ersten Semester. Obwohl der Klett ja eigentlich in diesem Lektürekurs gar nicht der Stoff ist, sondern eben bei Grammatikwiederholung. Und das habe ich in der letzten Folge, meine ich, auch erwähnt und vor allem in der ersten Folge. Also ich habe den dann so ein bisschen schief angeguckt und in meinem Kopf sackte das ein, dass das genau stimmt, dass das das viel größere Problem ist. Nicht nur, weil ich selber genau diese Lektüre-Klausur verhauen habe. Weil das nämlich genau die Klausur ist, die ich in den Sand gesetzt habe, weil ich im ersten Semester diesen Lektürekurs hatte und den Klett halt versucht habe, so ein bisschen nebenbei auch noch zu lernen und Grammatikwiederholung halt erst im zweiten Semester machen konnte. Und deswegen natürlich nicht den ganzen Aufbau-Watchers im Kopf hatte und deswegen auch die Klausur nicht gut gekriegt habe, weil mir da irgendwie 3-4 wichtige Wörter gefehlt haben. So, ne? Und der Student hat dann vorgeschlagen, ob man nicht, um das erste Semester ein bisschen freundlicher zu machen, in diesem Lektürekurs in der Übersetzung Latein-Deutsch nur den Grundwortschatz voraussetzen kann. Und der Grundwortschatz, das sind dann Sachen, die meisten Leute wahrscheinlich wirklich aus der Schule noch kennen, so dickere sagen und sowas steht da drin, ne? Fackere und sowas. Und ich stand so da und dachte, that's it. Das ist genial. Genau so machen wir das. Also das war sozusagen das Ergebnis dieser Diskussion. Eben auf Hinweis dieses einen Studenten, der meine Aufmerksamkeit, die da eigentlich hätte sein sollen, weil ich selber das Problem hatte, ich hatte das komplett verdrängt, dass das Problem nicht so sehr Grammatikwiederholung ist, weil der Kurs in dem Gesamtkonstrukt schon gebraucht wird in dieser Form, sondern dass das Problem dieser ganz andere Kurs war. Ich bin also zurück zu den anderen Lehrkräften am Lehrstuhl und habe das berichtet und habe vorgeschlagen, bitte nur noch den Grundwortschatz vorauszusetzen für dieses Lektüre-Ding. Das ist dann durchgegangen. Und nach meinen Informationen ist es dann auch dabei geblieben. Und es gab dann noch diverse Semester, in denen sich Studis bei mir bedankt haben, dass ich das durchgesetzt gekriegt habe. Aber und diese ganze Episode verdeutlicht für mich einfach das Problem. Ne, weil du hast dieses System, das funktioniert so und niemand mag es. Weder die Studis noch die Lehrkräfte. Und du musst irgendwie da durchkommen mit Noten und halt alles, was relevant ist, wirklich abprüfen, weil es sonst hinten runterkippt. Und aus dieser Nummer kommst du halt nicht raus in Bologna.
Ja.
Und das ist, finde ich, in a nutshell das Problem. So, okay. And then what? fragen wir ja ganz gerne, so was machen wir jetzt. Ne? Also eine Sache, die ich mal ganz interessant fand, das hat auch ein Student mal vorgeschlagen, dass wenn man, jetzt ist hier wieder der Punkt, wenn man ganz viel Zeit und Kapazitäten hätte und nicht diese befristeten kurzen Stellen mit weniger, mit Teilzeit und so weiter, dass es ein Thema gibt, einen Teil vom Aufbauwortschatz, zu dem man freien Text schreiben soll, mit gewissen Vorlagen, so wie, da muss mindestens einmal diese und jene und diese Konstruktion sein. Also sei es, dass es muss halt einmal eine konditionale Periode in Abhängigkeit sein. Mhm. Und dass das dann, dass so die Kurse aufgebaut sind, anstatt dass man halt ständig deutsche Sätze übersetzen muss, wo dann meistens schon relativ klar ist, worauf jetzt hinaus will. Das finde ich eine super Idee, aber das ist halt auch in dem System nicht machbar, das ist weil nicht niemand nicht hat die machbar. Kapazitäten, das zu kontrollieren.
Also, wie gesagt, es war schon echt hardcore, quasi 12 bis 15 Varianten desselben deutschen Textes sich anzuschauen und zu erklären, warum es nicht geht. Die Vorstellung, dass es dann halt 12 bis 15 und vollkommen unterschiedliche Texte sind, ist dann schon nochmal anders schwierig, glaube ich. Also, ja.
Ja, also ich fände es super gut, weil das ja auch was ist, was man für die Schule dann braucht, ne? Weil wenn du einen Klausurtext selber schreiben musst, dann ist das ja genau das. Du hast ein Thema und du musst bestimmte Grammatikkonzepte da einbauen. Also für Lehramt wäre das eigentlich mega gut. Und auch generell wäre das super gut. Aber wann? Wie?
Ja, ja. Man würde irgendwie die Möglichkeit bekommen, so ein bisschen, das ist ja auch immer total spannend, das fand ich eigentlich auch bei den freien Hausaufgaben so spannend, also in dem einen Semester, in dem ich sie gemacht habe, weil man dann ja schon sieht, so es gibt einfach einen individuellen Stil, der sich auch auf Latein ausdrückt.
Ja.
Also das ist halt einfach cool. So. Also natürlich, manches davon ist halt Unbeholfenheit, weil man natürlich keine Routine darin hat, das zu machen. Aber trotzdem gibt es dann halt diejenigen, die irgendwie total blumig versuchen, da irgendwas nachzuahmen. Diejenigen, die so sehr lakonisch Hauptsatz an Hauptsatz rein und dann zwischendurch mal irgendwie was Komplizierteres versuchen oder so. Das ist ja irgendwie, ich finde das ja mega gut. Und ich glaube, das wäre schon cool für alle, eigentlich. Aber es ist halt so langweilig, es immer mit dem Ressourcenthema zu erklären. Aber es ist halt leider, als wenn da eine Person dann dafür zuständig ist, diesen Kurs zu leiten, ist es halt, es geht halt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie, also der Ansatz ist auf jeden Fall toll. Aber man kommt da halt in Wahrheit nur raus, wenn man irgendwie sagt, es muss dann irgendwie vielleicht nicht auf eine Klausur hinarbeiten oder so. Also ich meine, es hat ist ja auch schon angeklungen in unserer restlichen Diskussion. Notengebung ist einfach ein Riesenthema in dem Zusammenhang.
Ja.
Und also nicht nur, dass alles halt einfach darauf aufbaut, dass es bewertet werden muss, sondern diese Bewertung hält sich halt auch so stark aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt aus Lehrendensicht ist ein Grund natürlich, dass die Bewertung es halt auch leicht macht, mit solchen Texten umzugehen. Also wenn ich einfach sagen kann, irgendwas ist richtig oder falsch und das ist eigentlich das Einzige, worum ich mich kümmern muss, spare ich natürlich Zeit ein, die ich, wenn ich einen, ich sage jetzt mal, diskursiveren Zugang zu dem Ganzen pflege, muss ich diese Zeit halt aufwenden.
Ja, und die hat man dann halt im Zweifelsfall auch einfach nicht, ne? Also wenn man irgendwie 10 Semesterwochenstunden unterrichten muss und dann noch irgendwas forschen muss, dann ist einfach die Zeit nicht da, ne? Also das ist ja auch klar. Also die Frage, ob es Noten überhaupt geben sollte. Also auch in der Schule ist ja sowieso noch mal eine ganz eigene Diskussion. Das Fass können wir jetzt hier nicht auch noch aufmachen, aber ich finde, das ist eine sehr interessante und wichtige Diskussion, die man auf jeden Fall führen sollte.
Voll. Ja, ich habe mir halt immer gedacht, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe selber so viel gelernt in den Kursen. Und ein Grund ist natürlich, ja, ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, warum ich manche Sachen wie erklären muss. Aber es ist halt auch so, in Wahrheit ist so ein Kurs halt auch einfach eine große Ressource, etwas über die Sprache zu lernen, in dem Sinn, dass man sagt, man geht da rein und man hat dann irgendwie 16 Gehirne, die alle unterschiedliche Meinungen über diese Sprache haben können. Und die kann man da halt zusammenbringen und zum Reden bringen, rein theoretisch.
Ja.
Also man kann natürlich kann man idealerweise die Sprache besser als die Leute, denen man sie beibringt. Aber und vieles läuft natürlich darüber, dass Fehler gemacht werden und man aber dann eben vielleicht gemeinschaftlich aus diesen Fehlern lernt. Also Stichwort kollaboratives Arbeiten und eben ja, auch so Sachen, stärker machen, wie einfach anerkennen, dass auch Leute, die jetzt vielleicht sich nicht so leicht tun, dann manchmal auf wirklich sehr gute Lösungen kommen. Also das ist jetzt nochmal der Bogen zurück zu der Frage, so wen ruft man auf oder ruft man überhaupt auf? Und das ist halt auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Jede Entscheidung, weil du hast halt, wenn du sagst, okay, ich mache das nicht, dann hast du natürlich den Effekt, dass du die 3-4 Leute sich immer melden, die halt kein Problem damit haben, sich zu melden.
Ja.
Und die andere Seite hast du ja schon geschildert, also man will natürlich niemanden da dazu zwingen. Was ich aber zum Beispiel schon gemacht habe, ist, und das meine ich jetzt eben, ist, wenn ich aus den Hausaufgaben mich erinnert habe, dass eine bestimmte Person eine sehr gute Lösung hatte und ich habe und dabei absehbar war, dass die Person sich nicht melden wird, um diese Variante zu präsentieren, dann habe ich manchmal gemeint so, also Herr, Frau XY, bei Ihnen habe ich noch was Interessantes gesehen, möchten Sie uns das nicht sagen?
Ja, das hätte ich auch in Erwägung gezogen, ja.
Ja, und ich meine, in den besten Momenten, ich sage wirklich Momenten, weil das waren nur Momente, aber ist es dann schon nah an das drangekommen, was ich mir halt schon auch wirklich cool vorstellen würde, nämlich eine Art Grammatikseminar, in dem man darüber nachdenkt, wie ist eigentlich das Verhältnis von Deutsch und Latein. Das wäre schon cool. Ich meine mich auch irgendwie zu erinnern, dass es mal sowas wie Grammatikseminare jetzt nicht in einem quasi mittelalterlichen Sinn, sondern so in der ähnlichen Art und Weise, also ein Seminar, in dem man sich mit einem grammatischen Phänomen beschäftigt, anstatt mit zum Beispiel einem Text oder einem Autor. Ich meine, sowas gab es möglicherweise in der Geschichte zumindest des Wiener Instituts mal. Ich
glaube, das ist diese Sprach- und Stillehre halt. Worden.
Also ja, oder sowas, genau.
Da konnte man sowas einbauen. Aber es war halt auch nur ein Kurs, der auch nicht verpflichtend war. Den mussten nur die Hauptfächler machen. Wenn man das als Nebenfach hatte, war der nicht vorgesehen. Und der hatte auch keine Klausur. Und da kam es dann halt, das war halt, konnte man da machen, was man wollte, da hätte das reingepasst.
Ja, und ich meine, in manchen Fällen, wenn man jetzt irgendwie nach das Positive schauen will, es gibt bestimmt Leute, die ihre Kurse ähnlich oder auf eine ähnliche Weise ambitioniert anlegen, wie wir das gemacht haben. Und dann ist sowas in manchen Fällen vielleicht eh schon ansatzweise umgesetzt. Aber es ist halt einfach.
Gibt bestimmt auch Leute, die noch bessere Ideen haben als wir, so ist es.
Natürlich, auch das. Und die einfach auch didaktisch fitter sind und all diese Geschichten. Aber dieses, also die Zeitthematik und die Bewertungsthematik ist natürlich überall die gleiche und das schließt halt einfach schon aus, dass so ein Ideal irgendwie aktuell umgesetzt werden kann. Und also wie gesagt, so könnte man das machen und es hätte natürlich auch den Vorteil, also was es auch brauchen würde, wäre, dass das halt etwas ist, das nicht nur auf einen Kurs beschränkt bleibt, sondern es müsste halt eigentlich, ja, curricular gedacht werden. Und wahrscheinlich müssten solche Arten, über die Sprache nachzudenken, noch mehr, als sie es vielleicht eh schon tun, auch in andere Kurse Einzug halten, also Stichwort Lektüreübungen, dass da dann der Fokus vielleicht nicht nur auf der richtigen Übersetzung liegt, was ja da auch allzu oft der Fall ist, sondern dass man auch da in die Varianten geht und so.
Ja, warum steht denn das jetzt da? So und nicht anders. Was könnte denn da stattdessen stehen und warum hat Cicero das nicht gemacht? So, ne?
Was eigentlich Philologie wäre, naja.
Ja, aber auch dafür hat dann halt wieder niemand Zeit, ne?
Ja, genau. Und ja, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es natürlich manchmal auch noch eben, also Sprach- und Stillehre scheint ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Dann gibt es ja auch in manchen Unis so Kurse, die auch nur für so Special Interest Freiwillige sind, wie so Latine Loquamur oder so. Also wir sprechen Latein oder lasst uns Latein sprechen. So hieß es in Wien jedenfalls. Ein Kurs, in dem man eben aktiv Latein spricht oder wo meistens eine Person aktiv Latein spricht und die anderen sagen irgendwelche Phrasen, weil nur eine Person wirklich geübt darin ist.
Das gab es an der Humboldt-Uni auch hin und wieder. Das war dann aber meistens, wenn ich mich recht entsinne, nagelt mich nicht drauf fest, irgendwelche freiwilligen Initiativen von Studis. Was natürlich auch cool ist. Ne? Also, aber es ist ein ganz eigenes Thema. Absolut. Deswegen, also falls ihr euch fragt, warum geht ihr da nicht mehr drauf ein, nach Latein aktiv sprechen, würde doch auch helfen bei Deutsch-Latein übersetzen. Ja, aber Latein sprechen ist halt gerade bei dem Fach, bei Klassfil, nochmal ein ganz eigenes Thema. Deswegen haben wir das ja ausgespart.
Ja, genau. Und was solche Kurse aber schon ein bisschen, zumindest in meiner Erfahrung, wenigen Erfahrungen, die ich damit habe, abdecken, ist eben auch so dieses Reflektieren darüber, so was geht auf Latein und was nicht und warum. Also es ist halt ein Moment der Unmittelbarkeit, die solche Stilübungen nicht haben.
Ja. Ja, das auf das jeden stimmt. Fall. Ja.
Also ja, ich glaube, insgesamt könnte man vieles besser machen und insgesamt spricht aber trotzdem auch einiges dafür, dass man das aktive Lateinschreiben nicht abschaffen sollte, weil es einem, wie gesagt, schon ein Gefühl verschaffen kann von Sprachbeherrschung, Sprachkontrolle, wie funktioniert was und so weiter.
Ja, wir haben ja auch letzte Folge gesagt, wir hatten da als StudentInnen richtig Spaß dran an diesen Kursen. Also wir haben die gerne gemacht, ne? Auch wenn sie rückblickend vielleicht, naja.
Genau, aber das ist eben der Punkt. Also die können Spaß machen, die können aber eben nicht nur den 3-4 Hanseln pro Kurs Spaß machen. Die halt
ja, die etwas durchgeblickten Grammatik-Cracks wie wir, genau.
Sondern Leute. Das kann man irgendwie schon auch so machen, dass es halt für alle irgendwie was bringt.
Ja.
Aber jetzt eben nicht nur, also Spaß bringt und dann mittels Spaß Wissen bringt. Und eben keine komische Mischung aus Selbstzweck und Gatekeeping, wie es halt, ja, willentlich, meistens wahrscheinlich unwillentlich, weil systembedingt in vielen, vielen Fällen immer noch ist. Und ja, meine Idealvorstellung ist eben sowas wie ein gemeinschaftlicher Experimentierraum für die Sprache. Immer mit dem Blick darauf, dass es natürlich nicht so ist, dass man in der Sprache alles machen kann.
Ja.
Weil gibt schon Regeln.
Ja, ja. Aber was sind denn jetzt wirklich die Regeln?
Aber was sind die Regeln?
Nicht ja, sowas genau. Wie nach Sun Qi steht auf jeden Fall ein Konjunktiv. Das ist keine Regel. Das ist nicht korrekt so.
Genau. Ja, ja und abschließend kann man, glaube ich, sagen, dass vieles, worauf es jetzt hier hinausgelaufen ist, nämlich Stichwort Zeitbeschränkungen und Stichwort Lehrpläne und Stichwort Bewertungen, vieles davon war dann letztendlich auch Anlass für uns zu überlegen, ja, wie kann man es denn sonst machen? Oder wie kann man sonst Latein vermitteln, darüber sprechen, Leute vielleicht dafür begeistern? Und dann war das Ergebnis halt dieser Podcast.
Ja, also das muss man ganz ehrlich so sagen. Also wir haben uns auch diese Frage quasi gestellt, and then what? Also was machen wir jetzt damit, mit diesem System, das wir ätzend finden? Und unsere Lösung war zu sagen, wir gehen da jetzt raus und machen was Eigenes. Also kann man ja so sagen, ne?
Ja, absolut.
Und deswegen machen wir diesen Podcast. Und also falls jetzt jemand denkt, oh, gibt's jetzt Deutsch-Latein von unklassisch, da müssen wir euch leider enttäuschen, weil ja diese Zeit haben wir dann doch wieder nicht, ne?
Nee.
Also an und für sich würde ich das total gerne machen, aber wir machen diesen Podcast in unserer Freizeit und die ist halt auch begrenzt. Aber grundsätzlich ist ja dieser Podcast tatsächlich daraus entstanden, also auch entstanden aus der Frustration mit diesem System insgesamt und eine Zeitbeschränkung, Lehrpläne, du hast es gerade alles gesagt und eben dem Wunsch, das irgendwie grundlegend anders zu machen. Und wir haben jetzt auch in der Vorbereitung überlegt, ob wir vielleicht mal wenigstens eine Folge machen können, wo wir einen deutschen Text hernehmen und zusammen überlegen, was da jetzt auf Latein stehen könnte und was nicht. Vielleicht können wir sowas mal versuchen.
Also mich würde es auf jeden Fall freuen.
Ja, schreibt uns gerne, wenn ihr das haben wollt. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert als Folge.
Also für uns auf jeden Fall, denn wir stehen ja drauf.
Wir sind die Grammatik-Cracks, die schlimmen.
Das ist jetzt wahrscheinlich nach diesen 2 Folgen auf jeden Fall klar geworden.
Wobei ich das jetzt auch echt lange nicht mehr gemacht habe. Ne? Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Ja, dass ich diese also da muss ich auf jeden Fall auch erst wieder reinfinden. Ja, das stimmt. Aber ja, wäre auf jeden Fall witzig.
Ja. Also das ist sozusagen die Bottomline, dass in dem System, wie es ist, wenn man jetzt nicht Bologna abschafft und universitäre Bildung grundlegend anders denkt, was ein einzelner Studiengang und eine einzelne Lehrperson einfach nicht machen kann. Also wenn man da nicht weiterkommt, was wir nicht gekommen sind, also wir haben versucht, im Rahmen der Möglichkeiten das Beste draus zu machen und irgendwann waren wir aber trotzdem, also ich sag jetzt wir, aber also ich war auf jeden Fall irgendwann so frustriert davon, dass ich einfach keinen Nerv mehr hatte, diesen Lehrauftrag weiterzumachen. Also gab verschiedene Gründe, aber ich habe mich dann einfach dagegen entschieden, das weiterzumachen. Und ja, wir hatten ja eben diese Idee mit diesem Podcast und dachten so, okay. Also das sind ja quasi die Kurse, die wir gegeben hätten, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, wenn das System anders funktionieren würde. Das sind jetzt halt Podcast-Folgen.
Ja, richtig. Und unsere Deep Dives sind unsere Vorlesungen.
Ja, ist so. Also der nächste Deep Dive ist die Vorlesung und die Horaz ist eher das Seminar, ne?
Aber ja, eher das Seminar, das stimmt.
Das ist unser Übersetzungsseminar.
Nein, aber ich finde, also obwohl wir jetzt mit dem Podcast vieles zum Glück anders machen können, war es trotzdem schön, gemeinsam zurückzublicken, finde ich.
Ja. Hatte auch viel verdrängt, also.
Ja, und war auch schön, dann noch mal gemeinsam drüber nachzudenken, wie man es anders machen könnte. Und schauen wir mal, wie es dann hier weitergeht damit.
Ja, es wird auf jeden Fall auch weiterhin Folgen zu Grammatikthemen geben und wer weiß, wie viel Deutsch-Latein wirklich übersetzen da noch mit reinkommt. Also, ich hätte auf jeden Fall auch Bock.
Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Danke dir, Jana, für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Nochmal die kurze Erinnerung, wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Abonnements, Weiterempfehlungen, Rezensionen, Bewertungen oder, wenn ihr möchtet, neue Unterstützung, finanzielle.
Links in den Shownotes.
PayPal oder Steady. In jedem Fall, danke, dass ihr heute dabei wart. Vielleicht bis zum nächsten Mal, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschüss.